Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Dass die Digitalisierung unser Leben tiefgreifend verändert, das zu sagen, ist inzwischen eine Banalität. Dass unser Leben durchs Programmieren geprägt wird, ist eine nicht mehr ganz so oft gehörte Feststellung. Dass aber Programmieren nicht nur ein Phänomen der Gegenwart und Zukunft ist, sondern auch eine Geschichte hat, das hört man nicht alle Tage. Und wie in vielen anderen Fragen ist es hilfreich zu wissen, welche Geschichte das Programmieren hat. Wie sich das entwickelt hat, was jetzt von den Programmierern entwickelt wird. Dieser Frage geht Florian Felix Wey nach in seinem Feature »Auch Code hat eine Vergangenheit«, warum wir historisches Wissen über Programmiersprachen brauchen.
Run. History of Programming Languages.
Mein erster Computer war ein TI-99-4A.
Der Rechner damals, 1959, der kostete eine halbe Million Mark. Und das war eine Zuse Z22.
Ich habe in einem Urlaub, das weiß ich noch wie heute, weil ich hatte gar keinen eigenen Computer, mir ein Buch mitgenommen, wie man den 6502-Prozessor versteht. Das war aber einfach nur eine Art Beschreibung des Prozessors, also wie ein großes Datenblatt auf 100 Seiten, alle seine Befehle.
Ein Programm ist ja im Prinzip geistige Arbeit.
Und dann habe ich im Sand, im Urlaub, am Strand, im Sand, die Zustände der Register gemacht, indem ich da eben kleine Mulden in den Sand gedrückt habe und da Steinchen reingelegt habe.
Manche Leute schreiben gern Gedichte, andere Leute malen gerne und da wollen sie auch ein schönes Gedicht haben oder ein schönes Bild. Und man kann ein Programm machen, dass es schnell hingerostet ist oder man kann ein Programm machen, dass es schön ist. Also schön zum Beispiel, dass man es nach einem Monat noch verstehen kann, wenn man es anguckt.
Insert. Basic question.
Brauchen wir ein historisches Gedächtnis für Programmiersprachen?
Define. History.
Golo Mann hat einmal geschrieben, Vergangenheit und Zukunft gehören begrifflich zusammen. Wer keine Vergangenheit kennt, wird keine Zukunft in den Griff bekommen.
Name. Source.
Wo hat Golo Mann das geschrieben?
Das genaue Zitat weiß ich nicht, aber es ist in der Süddeutschen Zeitung im Feuilleton 1971 gewesen, so viel weiß ich noch. Das ist, gilt ganz genauso für die Programmiersprachen. Man kann Java, was heute ja eine der aktuellen Sprachen ist, man kann es benutzen. Aber wenn man verstehen will, warum das so jetzt aussieht, dann muss man eigentlich wissen, was davor war.
Please welcome Admiral Grace Hopper.
Delete Hopper, go to speaker.
Professor Hans-Jürgen Schneider, emeritierter Informatiker an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, hält seit 30 Jahren jedes Semester eine Vorlesung zur Geschichte der Programmiersprachen.
Interessant ist, dass in der ersten Woche oder vielleicht auch noch in der zweiten eine größere Zahl Studenten kommt, so um die 30, 35. Und nach drei Wochen bleiben dann 5 oder 6 übrig.
False. Students are interested. True. Students are unmotivated.
In welcher Weise sollten Programmiersprachen oder sollte Programmierung unterrichtet werden? Ich meine, es sollte immer so unterrichtet werden, dass die Dinge, die wahnsinnig schnell veralten, nicht im Vordergrund stehen, sondern dass das, was eine längere Lebenszeit hat, dass das ist, was im Vordergrund steht.
Describe. Speaker.
Professor Jochen Ziegenbalg schrieb 1996 zusammen mit seinen Söhnen die Monographie »Algorithmen von Hammurapi bis Gödel«. Mehrfach aktualisiert liegt sie inzwischen in der 4. Auflage vor. Algorithmenkunde ist Einordnungswissen.
Ich unterscheide immer, sag ich mal, Handhabungs- und Anwendungswissen von Einordnungswissen und dann tatsächlich einer eher politisch-philosophischen Dimension. Politisch-philosophisch ist es schon hilfreich zu wissen oder sogar nötig zu wissen, wie der Rechner im Detail funktioniert, weil erst dadurch verstehe ich, was eigentlich Determinismus ist, beispielsweise.
Describe. Speaker.
Christoph Kappes studierte Jura und Informatik, war Programmierer und gründete mehrere Firmen mit. Heute arbeitet er als Unternehmensberater und Publizist.
Ich traue der Maschine eigentlich auch nicht so viel zu, weil ich sie noch gelernt habe als eine, die nur Nullen und Einsen hin und her schiebt und ich das auch verstehe. Also das hat nichts Mystisches, das hat nichts Geheimnisvolles, aber auch nichts, was mich gefährdet. Also es macht mir auch keine Angst.
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Code muss keine Angst machen. Code ist wenig erschreckend, wenn man ihn versteht. Kann man ihn verstehen? Natürlich, sonst gäbe es keine Programmierer. Kann ihn jeder verstehen? Da scheiden sich die Geister. Doch um die Auswirkungen von Code auf die Gesellschaft zumindest grob einschätzen zu können, wäre vielleicht historisches Wissen hilfreich, das sich mit der Entwicklung jener seltsamen Sprachen befasst, die niemand spricht.
Eine Programmiersprache ist in erster Linie eine künstliche Sprache zur Kommunikation von Menschen mit Maschinen. Im Unterschied zu natürlichen Sprachen, die der Kommunikation zwischen Menschen dienen, sind Programmiersprachen vollkommen eindeutig definiert. Es gibt keinerlei Interpretationsspielraum, was ein bestimmtes Sprachkonstrukt bedeutet.
Name, Source.
Johannes Jander und Katrin Passig. Weniger schlecht programmieren. O'Reilly Verlag 2013.
Es sind sicherlich Sprachen in dem Sinne, dass da Zeichen eine Bedeutung haben, die man wissen muss. Aber die Eigenschaft von menschlicher Sprache ist ganz anders als die von Programmiersprachen, weil bei der Programmiersprache das einmal definiert wird, was der Befehlssatz, wie der heißt und was der bedeutet. Ab da ist die Sprache starr.
Streng genommen kann jeder Computer nur eine einzige Programmiersprache verarbeiten. Seine Maschinensprache. Diese Maschinensprachen sind außerordentlich unanschaulich und schwer verständlich. Ein Maschinenprogramm besteht im Grunde nur aus einer einzigen langen Folge von 0-1-Symbolen. Einen allerersten Schritt von den 0-1-Folgen der Maschinensprache in die Richtung der höheren Programmiersprachen stellten die sogenannten Assemblersprachen dar, bei denen die durch 0-1-Folgen ausgedrückten Maschinenbefehle wenigstens durch anschauliche symbolische Namen beschrieben werden.
Name, Source.
Jochen Ziegenbalg et alterer. Algorithmen von Hammurapi bis Gödel. Springer Verlag 2016.
Lisp Programming Languages. Fortran, COBOL, ALGOL, Lisp, BASIC, Simula, Perl, Pascal, Prolog, Scheme, Ada, C, C++, Haskell, Python, SQL, Java, Ruby, Swift.
Fortran represents the most advanced coding system available today.
Es gab mal vor vielen Jahren im Internet, als ich das angefangen habe mit der Vorlesung, eine Internetseite, auf der waren 8000 Sprachen. Aber die ist nicht mehr weiter gepflegt worden und inzwischen ist sie verschwunden.
Es gibt, je nach Zählweise, zwischen 500 und über 8000 Programmiersprachen.
Sagen auch Johannes Jander und Katrin Passig, vermutlich in Bezug auf die gleiche Quelle. Davon dürften die meisten allerdings Abspaltungen und Dialekte sein, sodass sich die tatsächlich eigenständigen Programmiersprachen im niedrigen dreistelligen Bereich bewegen. Zwischen Programmiersprachen, der Tür zur Maschine, und Anwenderprogrammen, dem Fenster zur Welt, sitzt noch das Betriebssystem. Jedes Mal beim Booten des Computers macht es sich zeitraubend bemerkbar. Es regelt das Zusammenspiel aller technischen Komponenten und ist seinerseits in einer Programmiersprache geschrieben, heute meist C++. Ohne Betriebssystem geht nichts.
Selbst diese alte SUSE 22, mit der ich angefangen habe zu arbeiten, die hatte so etwas wie ein rudimentäres Betriebssystem. Das waren so ungefähr 2000 Speicherplätze mit Befehlen.
Please welcome Admiral Grace Hopper.
Go to year 1943. Start History of Computing Machines.
I think we've totally forgotten the environment in which Mark I appeared. 41 was Pearl Harbor. By 43, we were in the thick of things.
Die Geschichte des Computers ist ohne eine überragende Frau undenkbar. Die an Neujahr 1992 verstorbene Grace Hopper, Admiral Grace Hopper, wurde 1906 geboren, promovierte in Mathematik und unterrichtete dieses Fach bis 1944 am Vassar College. Im Auftrag der amerikanischen Marine wurde sie dann nach Harvard zu einer Maschine abkommandiert, die ballistische Berechnungen durchführen sollte, die Mark I.
Da stand diese wuchtige Riesenmaschine und machte eine Menge Lärm, erinnert sie sich. Es war alles offen und unverdeckt und sehr, sehr laut. Ihr war klar, dass sie sie ganz und gar würde verstehen müssen, um damit richtig arbeiten zu können. Und so verbrachte sie ihre Nächte über den Schaltplänen.
Name, Source.
Walter Isaacson, The Innovators, Bertelsmann Verlag 2018.
Das Ungetüm Mark I war ein elektromechanisches Gerät, kein elektronisches, anders als der zeitgleich von den US-Landstreitkräften entwickelte Röhrenrechner ENIAC. Alle Schaltzustände wurden mit klackernden Relais erzeugt, deren Geschwindigkeitsnachteil gegenüber dem ENIAC sich schnell offenbarte.
Als man endlich ein bisschen über sie wusste, so Hopper über die Mark I, war sie schon komplett überholt und alle hatten es nur noch mit Elektronik.
Der ENIAC, der hat ungefähr so 2300 Röhren und die waren zu bestimmten Funktionsgruppen angeordnet und der hat auch bloß Rechenaufgaben gelöst. Und wenn man jetzt irgendwo eine Addition vor einer Multiplikation haben wollte, dann mussten wir eben die Verkabelung der Funktionsgruppen neu machen, dass eben das auch so entsprechend lief.
Describe Speaker.
Bernd Leitenberger lebt als Programmierer im schwäbischen Filderstadt. In seinem Buch Computergeschichte Geschichten zeichnet der Technikenthusiast den gewaltigen Sprung der Rechnerentwicklung seit 1944 anschaulich nach.
Es gab ja da mal einen Ausschnitt in der US-Wochenschau, als der schon ein Jahr lief. Er war ja auch geheim, war ein militärischer Computer. Da kam also wörtliches Zitat: Der ENIAC berechnet die Bahn eines Geschosses, das 30 Sekunden braucht, in 2 Sekunden. Das Programmieren dauerte 2 Tage.
Programmieren hieß damals: Ich stecke ein Kabel von der Einheit zu dieser Einheit und wenn die Einheit eine Sache ausgerechnet hat, schickt sie das über das Kabel an diese Einheit.
So kann für den Rechenmaschinenbauer die Frage lauten: Brauchen wir für verschiedene Zwecke, wie zum Beispiel die Lösung von linearen Gleichungen, die Lohnberechnung für eine Fabrik, die Steuerung einer Werkzeugmaschine, verschiedene Geräte?
Explain situation.
Der deutsche Computerpionier Konrad Zuse, der hier in einem Radiovortrag von 1963 die Frage nach der universellen Einsetzbarkeit von Computern aufwirft, hatte ebenfalls in den 40er Jahren einen elektromechanischen Rechner konstruiert. Ihn beschäftigte von Anbeginn die Frage nach der Hierarchie zwischen Geist und Materie. Wer beherrscht wen?
Die Amerikaner haben hierfür die Ausdrücke Hardware und Software eingeführt. Das heißt, man kann ein Problem schaltungsmäßig mit geschickter Verknüpfung von konstruktiven, also gewissermaßen harten Elementen oder auf dem Wege der Programmierung lösen.
Lange bevor der Begriff Software überhaupt aufkam, hatte Zuse schon seine erste Programmiersprache entworfen, den Plankalkül. Allerdings nur auf Papier, als reine Idee.
Das Manuskript wurde von Konrad Zuse von 1942 bis 1945-46 erstellt, aber der internationalen Öffentlichkeit erst 1972 bekannt. Der Plankalkül war aus heutiger Sicht eine bemerkenswert vollständige Programmiersprache und wurde niemals implementiert,
berichtet Zuses Sohn Horst, selbst auch Informatiker.
Name, Source.
Geschichte der Programmiersprachen von Horst Zuse, Technische Universität Berlin, 1999.
Go to Logic Theorist.
Wer beherrscht wen? Auf den ersten Blick sieht es einfach aus. Hardware gibt die Möglichkeiten der Programmiersprachen vor, die vom Menschen erdachte Syntax begrenzt die Kombinationsmöglichkeiten logischer Prozeduren, zumindest in den sogenannten imperativen Sprachen der frühen Jahre. Doch schon 1956 strebte der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert A. Simon zusammen mit dem Kognitionspsychologen Alan Newell das an, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Beide skizzierten auf wenigen Schreibmaschinenseiten ein Programm, das ohne imperative Vorgaben im Detail selbstständig 38 Theoreme aus Bertrand Russells Principia Mathematica lösen sollte. Sie nannten es Logic Theorist.
Der Beweis des Satzes 2.85 war tatsächlich eleganter als der Beweis, den Russell und Whitehead mühsam von Hand erstellt hatten. Simon war in der Lage, den neuen Beweis Russell selbst zu zeigen, der mit Freude darauf reagierte. Sie versuchten, den neuen Beweis im Journal of Symbolic Logic zu veröffentlichen, aber er wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass ein neuer Beweis eines elementaren mathematischen Theorems nicht bemerkenswert wäre. Dabei übersehend, dass einer der Autoren ein Computerprogramm war.
Die Absicht, dem Computer Denkautonomie beizubringen, statt ihm menschlich geprägte Logik aufzuzwingen, bestand also schon früh. Wird aber erst heutzutage mit der Entwicklung künstlicher neuronaler Netzwerke realistisch. Zunächst hieß es kleine Brötchen backen.
Jump back to Mark One. Recapitulate female gender.
In the first place, she was the first large-scale digital computer in the United States. She was automatically sequenced. She was programmed. Step-by-step program, exactly as we have today.
Die Mark One ließ sich wie heutige Rechner binär programmieren. Und Amazing Grace, wie Grace Hopper von ihren Bewunderern genannt wurde, wechselte endgültig von der Mathematik zur Informatik und nahm dabei in die neue Disziplin jenes Gebot der Verständlichkeit hinüber, das schon ihre Arbeit an der Universität geprägt hatte.
Ihren Statistikkurs begann sie mit einer Vorlesung über ihre Lieblingsformel und ließ die Studenten anschließend einen Aufsatz darüber schreiben, den sie nach Klarheit des Ausdrucks und Schreibstil benotete. Ich erntete erboste Proteste. Man habe schließlich einen Mathekurs belegt und keinen Englischkurs, erinnert sie sich. Dann erklärte ich, dass es sinnlos sei, Mathematik zu lernen, wenn man sein Wissen nicht mit anderen Menschen zu teilen vermöchte.
When a ball bounces off of a wall when you cook from a recipe book when you know how much money you owe. That's mathematics.
Konsequenterweise bemühte sich Hopper, die Programmierung von Computern in eine leichter als die Maschinensprache verstehbare Form zu überführen und entwickelte mit dem A0-System den ersten funktionierenden Compiler der Welt.
Wenn man ein bestimmtes Programm vor sich sieht, vielleicht aus 10 Zeilen oder aus 100 Zeilen oder wie auch immer, dann gibt es eine Form der Übersetzung, das ist die sogenannte Kompilierung. Die nimmt das Gesamtprogramm und übersetzt es auf einen Schlag in die Maschinensprache. Ausgeführt wird immer nur das Maschinenprogramm.
5, 6, 7, 8, 9, 10.
Christoph Kappes zählt binär, 12, indem er seine Finger- und Fingerzwischenräume als 0 und 1 definiert. Das geht sogar, aber nur sehr begrenzt. Schnell wäre der Mensch mit seinen Fingerfertigkeiten, vor allem aber mnemotechnisch überfordert. So erfand man immer mehr Schichten, die den eigentlichen Kern des Rechners umhüllen. Der Maschinencode wurde überformt von Programmiersprachen. Compiler, die ein Programm als Ganzes übertragen, oder Interpreter, die das zeilenweise erledigen, übersetzen die Anweisungen zurück in Maschinencode.
Die ganze Welt besteht aus Schichten und auf der untersten Schicht ist halt ein Hardware-Layer, der bestimmte Transistoren hat und die irgendwie verdichtet auf so großen Siliziumflächen sind. Und man muss sich mit unteren Schichten nicht befassen. Die sind im Grunde nur gekoppelt, könnte man sagen. Also man muss nicht auf die untere Schicht gehen.
Zumindest nicht in der Anwendungsprogrammierung, die längst modular erfolgt. Dabei greift man auf Bibliotheken bereits vorhandenen Codes zurück, ohne im Einzelnen zu wissen, wie die gewünschte Funktion auf einer tieferen Ebene programmiert ist. Aber heißt Geschichte nicht auch Entschichtung, Schichtenfreilegung, Grabung nach der Urschicht?
Recall, Assembler.
Assembler ist einfach von der Logik her eine Sprache, mit der man anfangen kann, weil die wirklich so beim Urschleim anfängt und man nicht auf Anhieb produktiv ist und sofort eine Web-App entwickeln kann, aber man versteht erstmal ziemlich viel darüber, wie ein Computer funktioniert.
Describe, Speaker.
Die Berliner Soziologin Fiona Krakenbürger betrieb vor einigen Jahren den Blog Fiona lernt Programmieren. Darin dokumentierte sie 4 Monate lang ihren, freilich von erfahrenen Freunden gestützten Versuch, ohne Vorkenntnisse eine Urprogrammiersprache zu lernen, den eingangs erwähnten Assembler-Code, erfunden im Holozän des Computerzeitalters zwischen 1948 und 50.
Wir haben so dies und das gemacht, immer mit dem Ziel, Assembler werden dessen zu verstehen.
Bewusst oder unbewusst trat sie damit in die Fußstapfen des 2011 verstorbenen Literaturwissenschaftlers Friedrich Kittler, der sich schon frühzeitig mit der fremden technischen Sprache beschäftigt und sogar die Assembler-Programmierung erlernt hatte. Sich Zugangswissen zur Maschine anzueignen, hielt er für eine intellektuelle Pflicht. 1991 warnte er in einem Aufsatz vor der Tendenz der damals noch keineswegs komfortablen PC-Technologie, sich von den maschinennahen Bedienungsroutinen zu entfernen.
Unter Stichwörtern wie Benutzeroberfläche, Anwenderfreundlichkeit oder auch Datenschutz hat die Industrie den Menschen mittlerweile dazu verdammt, Mensch zu bleiben. Je höher und komfortabler die Hochsprachen, desto unüberbrückbarer ihr Abstand zu einer Hardware, die nach wie vor alle Arbeit tut.
Name, Source.
Friedrich Kittler, Protected Mode, in Draculas Vermächtnis, Reklamverlag.
Auf dieser Einschätzung, dass das Wissen um Programmiersprachen zur emanzipativen Grundausstattung des Menschen gehören sollte, beruhte auch Fiona Kragenbürgers Selbstversuch.
Manchmal ist vielleicht so ein komplett nutzloses Herangehen an Technologielernen der richtige Weg, weil es nicht darum geht, du musst programmieren lernen und dann Entwicklerin werden, sondern nee, schau es dir doch einfach mal an, guck mal, wie das funktioniert.
Und zieh daraus dann deine Schlüsse. Was im Falle der damaligen Ethnologiestudentin überraschend deutlich ausfiel. Kragenbürger wechselte zur Techniksoziologie und arbeitet heute in einem Open-Knowledge-Projekt, das die Kittlerschen Bedenken aus den 90er Jahren einer damals erst heraufziehenden, heute längst manifesten IT-Untertanen-Mentalität indirekt aufgreift. Je perfekter die Geräte, desto verborgener das Wissen um ihr Funktionieren. Es wird, schrieb Kittler 1991,
auf der benutzerfreundlich kaschierten Seite nachgerade unmöglich, vom Fertigprodukt auf seine Produktionsbedingungen zurückzuschließen oder diese Bedingungen gar zu verändern.
Das allerdings ist ein alter, gegen die Interessen der Computerindustrie gerichteter Traum der Hacker-Community. Unter der lackierten Oberfläche von elektronischen Konsumgeräten lauern mehr Möglichkeiten, als die Bedienungsanleitungen preisgeben.
Ein gutes Beispiel dafür ist ein Tamagotchi. Es gibt einen tollen Talk von einer Hackerin, die sehr, sehr viel Zeit damit verbracht hat, ihren Tamagotchi zu reverse-engineeren. Die hat den aufgemacht und dann versucht, den Programmcode rauszukratzen. Und das lag eben in Assembler-Code vor, also in einer Art Assembler-Code. Und damit hat sie dann versucht herauszufinden, okay, wie ist dieser Tamagotchi programmiert? Und hat dann so nach und nach sich rangetastet, den Code entschlüsselt und kann jetzt selber ihren Tamagotchi anpassen, ihre eigenen Bedürfnisse.
Sich Assembler anzueignen, ist also eine Möglichkeit, Herrschaftsformen zu brechen, ganz wie es sich Friedrich Kittler erhoffte. Beim Tamagotchi, diesem elektronischen Kleinspielzeug, erscheint das noch niedlich. Wird das Herrschaftswissen allerdings vom Staat benutzt, um seine eigenen Regeln zu brechen, bekommt die Hackeranarchie einen Anstrich von Notwendigkeit.
Go to October 9th, 2011.
Also diese wunderbare Feuilleton-Seiten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sind ein Dokument der Zeitgeschichte. Wer noch ein Exemplar kriegen kann, sollte sich das holen und sich das an die Wand hängen und ganz groß drüber schreiben, Code breaks law, also ein Programmcode bricht Gesetze.
Eine Schadsoftware zu analysieren ist vergleichbar mit der Obduktion einer unbekannten Spezies von Lebewesen. Aus dem Vorhandensein oder auch Fehlen bekannter Strukturen erschließt man wahrscheinliche Funktionen und Zusammenhänge der Anatomie. Mit vergleichbaren Methoden identifiziert man auch Funktionen und Zusammenhänge in einer unbekannten Schadsoftware, die ja nur als Maschinencode vorliegt.
Name, Source.
Frank Rieger in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 9. Oktober 2011.
Die Schadsoftware, deren Assembler-Code die FAS-Zeitungsseiten breit abdruckte, war von den Hackern des Chaos Computer Clubs aus dem sogenannten Bundestrojaner extrahiert worden. Einer versteckten und im ermittelten Funktionsumfang illegalen staatlichen Spionagesoftware. Nach einigem Tumult im politischen Raum wurde sie stillschweigend durch ein anderes Überwachungstool ersetzt, dessen Programmzeilen bis heute unbekannt geblieben sind. Normalsterbliche würden sie allerdings ebenso wenig verstehen wie assyrische Keilschrift, ägyptische Hieroglyphen oder die Zeitungsseite 2011 voller Assembler-Code. All dies erscheint Laien wie ein grafisches Flächenmuster, das allenfalls implizit einen Appell enthält.
Repeat. History.
Wer keine Vergangenheit kennt, wird keine Zukunft in den Griff bekommen.
Und zumindest was den immer noch hochrelevanten Assembler-Code angeht, ist der Golo-Mann-Satz übertragbar auf die Technikgeschichte.
Wenn man so eine Hierarchie mal baut, Assembler, sagt man meistens, ist die Programmiersprache der ersten Generation. Fortran und COBOL als spezialisierte Programmiersprachen für einen bestimmten Verwendungszweck sind die zweite Generation. Und was danach kommt, das sind die meisten Programmiersprachen, die es heute gibt, ist die dritte Generation.
Please welcome Admiral Grace Hopper.
Amazing Grace taucht noch einmal maßgeblich in der Geschichte der Programmiersprachen auf. Sie entwickelte Ende der 1950er Jahre die Common Business Oriented Language mit, kurz COBOL, die bis heute gleichsam als Kobold in den Tiefen unseres Finanzsystems herumspukt. Immer noch.
Damit kann man sehr gut Daten verarbeiten. Also zum Beispiel wird bei COBOL definiert, wie Daten formatiert werden. Damit kann man dann relativ gut Konten führen. Man kann mit dem auch fast gar nicht rechnen, weil zum Beispiel selbst Rechenoperation als Worte geschrieben wird. Also anstatt 1 plus 2 schreiben Sie 1 add 2 oder 5 multiply by 3.
Das passt zur Mathematikerin, die einst bei ihren Studenten Stil und Ausdruck benotete. Aber nicht dafür wurde die Sprache berühmt-berüchtigt. Sie steht für die bislang größte Hysterie des Computerzeitalters, den Year2K-Bug. Trotz aufwendiger Sprachbefehle legte man bei COBOL nämlich Wert auf Datensparsamkeit, weswegen für Jahreszahlen nur 2 Ziffern bereitstanden. Diese Konvention übernahmen zahllose Anwenderprogrammierer.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mal als Werkstudent für eine Firma Programme geschrieben habe. Und ich habe schon damals, das war Ende der 70er Jahre, habe ich dieser Firma gesagt, ihr werdet im Jahr 2000 in ein Problem laufen. Und das ist prompt passiert, nicht nur bei dieser Firma, sondern auch bei anderen Firmen.
Der Systemfehler, durch den die Menschheit an Silvester 1999 den elektronisch verursachten Weltuntergang erwartete, ließ sich allerdings im Vorfeld beheben. Interessant bleibt dennoch die Frage, warum die Zukunft bei Softwareentwicklern eine so geringe Rolle spielt.
Jump to future.
Sie können ja nicht irgendwo ein System entwerfen, wo für die Zukunft ist, weil Sie erstens nicht wissen, wie die Zukunft wird. Und zweitens ein solches System, wo auf Zukunft entworfen ist, wird viel komplizierter sein als das, was Sie derzeit brauchen. Das bezahlt Ihnen ja auch keiner.
Diese alten Programmcodes haben eine lange Lebenszeit schon hinter sich. Und mit dieser langen Lebenszeit signalisieren Sie Ihren Benutzern auch eine gewisse Verlässlichkeit.
Der Wert eines alten Systems ist axiomatisch. Je länger das System funktioniert hat, desto größer die Zahl der Programmierer, die daran gearbeitet haben. Und umso weniger versteht es ein einzelner Mensch. Es läuft. Das ist seine Daseinsberechtigung. Es leistet nützliche Arbeit. Egal wie schlecht, egal wie fehlerhaft, egal wie überflüssig. Es läuft.
Name, Source.
Alan Ullman. Close to the Machine. Surkamp Verlag 1999.
Obwohl 2 Dekaden vergangen sind, seit die amerikanische Programmiererin ihren bis heute lesenswerten, kulturkritischen Einblick in die Welt der Softwareentwicklung veröffentlichte, hat sich am Kernproblem wenig geändert.
Wir wollen das Neue und am liebsten das Allerneueste. Nur Software darf altern, denn zu viel Zeit wird in sie investiert und man braucht zu viel Zeit, um sie zu ersetzen. Also bastelt man, anders als bei aussortierter Hardware, an Software herum. Sie wird gewartet und repariert, geflickt und wiederverwendet.
Ich bin ja Softwareentwickler, das heißt, ich muss mich dann mit Kunden rumschlagen. Dann sage ich auch des Öfteren, da können wir aber doch ein bisschen weiterdenken. Er wollte ja irgendwann mal das und das machen. Ja, aber erst mal so. Oder erst mal einen schnellen Workaround. Das ist ja meistens immer das, ein schneller Workaround. Das heißt, wir haben gerade ein Problem oder irgendwas läuft jetzt anders, als es sein sollte. Und dann tun wir eben das Problem mal umbiegen. Also wir gucken drauf, dass wir eigentlich eine schnelle, praktikable Lösung haben.
Was Bernd Leitenberger in der Praxis erlebt, weist wie Ullmans Notate auf ein Paradoxon hin. Software wird einerseits für den Tag und höchstens für ein kurzes Morgen geschrieben, überlebt dann andererseits aber Jahrzehnte Kraft des Faktischen, weil es sie gibt. Der intellektuelle Horizont der Informatiker ist stets nach vorne gerichtet, doch nach hinten plagen sie sich mit Patches, Improvisationen, Anpassungen, Schnittstellenmanagement und Datenportabilität ab. Weil häufig der schnelle Workaround Priorität hat, gehört Flickschusterei zum Alltag oder, wie es Johannes Jander und Katrin Passig nennen, einen Kredit aufzunehmen.
Bewusst schlechten Code zu schreiben, ist wie Schulden zu machen. Es ist sozial nicht gerne gesehen, aber in bestimmten Lebenslagen ist es dennoch die einzige Wahl. So wie man Kredite später einmal mit Zinsen zurückzahlen muss, zahlt man eine Strafe dafür, wenn man Code hinschludert, um schnell an ein Ziel zu gelangen. Man hat später die undankbare Aufgabe, den wirren Codefluss zu entflechten.
Und das schafft, wie alle Schulden, eine Rückbindung an die Vergangenheit. Man kann sie nicht hintergehen und nicht ungeschehen machen. Man kann sich aber zum eigenen Vorteil mit dem beschäftigen, was aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinüberwächst.
Ich wünsche mir sehr, dass man Leute auch dazu bringt, sich zu trauen, das wirklich in seinen Grundzügen zu verstehen. Auch wenn man das vielleicht nie wieder braucht, aber es ist cool, es zu wissen.
Program successfully completed. Now start from beginning.
Warum wir historisches Wissen über Programmiersprachen brauchen. Sie hörten ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Nina Ernst, Max Urlacher und der Autor. Ton Martin Eichberg, Regie Frank Mehrfort, Redaktion Jana Wuttke.